Ja, hallo, guten Morgen nochmal von hier vorne, von meiner Seite aus. Ich freue mich ganz besonders, dass ich jetzt hier heute schon zum dritten Mal vorne stehen darf. Das ist irgendwie ein großes Privileg. Ja, ich möchte mich aber trotzdem für all diejenigen, die mich vielleicht doch noch nicht so gut kennen, vorstellen. Ich bin die Simone Klumpf, die Tochter von Richard Klumpf, der ja hier in die Gemeinde geht. Und daher, ja, auch ungefähr schon seit 10 Jahren immer wieder mal springe ich mit hier in den Gottesdienst mit rein. Ich bin zwar nicht hier oben auf der Alp aufgewachsen, aber trotzdem ist es jetzt hier mein Zuhause, vor allem jetzt im Moment gerade. Es wurde vorhin schon gesagt, ich bin jetzt schon seit 8 Monaten hier in Deutschland. Warum in Deutschland und all, was da dazu gehört, erzähle ich nachher ein bisschen mehr. Genau, zuerst ein bisschen was zu meiner Person. Ich bin die jüngste von Richards Kindern. Wir sind insgesamt 5. Ich bin, genau, das Nesthäkchen. Bin aber trotzdem auch schon 32 Jahre alt, von daher so klein sind wir alle nicht mehr. Genau, ich bin eben in Reutlingen aufgewachsen, bin dort in die Gemeinde und zur Schule gegangen und habe ja im Laufe meiner Zeit, im Laufe meines Größerwerdens immer mehr gemerkt, dass mir vor allem die Kinder am Herzen liegen, die nicht in so einer 0815-Familie groß werden. Auch bei uns war das so. Meine Mutter ist gestorben an einer Krebskrankheit, als ich 8 Jahre alt war. Und dadurch, ja, war das auch nicht so eine 0815-Familie. Und ich habe gemerkt, immer wenn ich irgendwo auf Freizeiten war oder wenn ich ja irgendwie mit Kindern zu tun hatte, sind es komischerweise immer die Kinder gewesen, die so ein bisschen meine Lieblingskinder wurden, auch wenn man das natürlich nicht haben darf, die irgendwie so eine spannende Geschichte haben. Also oft wusste ich davon nichts. Oft war es zum Beispiel beim Zeltlager, ich habe in der Küche mitgeholfen und dann am letzten Tag, wenn die Kinder abgeholt werden, merke ich, dass mein Lieblingskind nicht von der Mama abgeholt wird, sondern von der Erzieherin. Und das war ganz oft so und irgendwie habe ich irgendwann gedacht, das kann doch kein Zufall sein. Außerdem hatte ich eine Freundin, auch eben, die ging auch mit mir in die Schule und auch mit mir in die Gemeinde und die hat sehr Werbung gemacht für, wenn wir mal groß sind, dann gründen wir ein Kinderheim. Soweit ist es nicht gekommen, aber es hat mich trotzdem nicht losgelassen und deswegen habe ich dann auch tatsächlich nach der Schule ein FSJ gemacht, ein FSJ in Norddeutschland und habe dort im Kinderheim gearbeitet und habe da sehr viele verschiedene Dinge erlebt. Es hat mich sehr geprägt und genau, ich wusste danach, das möchte ich auf jeden Fall machen. Habe dann angefangen, Sozialpädagogik zu studieren in Heidenheim im dualen System und ging dann eben auch in verschiedene Kinderheime oder in Einrichtungen, Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen. Genau, eins dieser Kinder in Norddeutschland, mal gucken, ob das hier so, ich bin nicht so Technik, jetzt. Wenn ihr ihn dann gleich sehen werdet, einer von unseren Kindern in Norddeutschland, das war so wirklich in der Nähe von Flensburg, aber noch nicht am Meer, sondern so ein kleiner See war da. Und einer von unseren Kindern, das war auch so ein richtiger, der hatte ganz schön Feuer im Hintern und der war eigentlich fast nicht ruhig zu kriegen, außer wenn man mit ihm am See gegangen ist. Am See, der hatte so einen Zulauf, so eine kleine Au, nennen die es dort. Wenn man da drüber geklettert ist, war so eine kleine Insel und in dieser Insel waren so ganz viele so Mulden und in den Mulden stand eben auch viel Wasser und in diesen Wassern, okay, man sieht es noch nicht, wird bestimmt bald auftauchen, konnte man ganz viele so kleine Insekten sehen. So Insekten, die hat er dann gesammelt, in verschiedene Gläser gepackt und Döschen und Essen gegeben und naja, die Hälfte hat es natürlich nicht geschafft, aber er war sehr, sehr davon begeistert, wie diese Insekten übers Wasser huschen, wie die sich clever aneinander vorbeidrängeln. Und er war auf jeden Fall, ups, das ist jetzt eins zu weit, jetzt hat sich hier auch verstellt, ihr stellt einfach weiter, ich glaube, das ist das Beste. Nochmal eins zurück. Okay, kein Problem. Also auf jeden Fall, diese kleinen Wasserläufer fand er ganz arg spannend. Und, klar, wenn man an einem See wohnt, heißt es ja nicht nur, dass die Viecher ins Wasser können, sondern auch man selber. Es gab da so einen Steg und ich denke, jeder von uns kennt es, wenn man ins Freibad geht oder ins Hallenbad, man nimmt erstmal Großanlauf und guckt, wie viele Schritte man schafft über Wasser. Meistens sind es ungefähr 1,5, aber genau, es gibt auch ganz viele Experimente, wenn man auf YouTube mal guckt, irgendwie ist das was ganz arg Faszinierendes. Jeder will gucken, wie viele Schritte er schafft. Da versuchen sie es mit Wasser, mit Stärke und was weiß ich was, damit man viel über Wasser bleibt, aber es klappt natürlich immer nicht arg weit. Genau, meine Nichten Ich habe ja größere Geschwister, die haben, mein Bruder hat schon Kinder und meine Nichten, die finden das auch ganz arg spannend. Vor kurzem, das Bild passt jetzt zwar nicht dazu, das nächste, aber vor kurzem war bei denen im Dorf so ein, oder in der Stadt so ein Fest und da konnte man sich in so Plastikbälle einsperren lassen, dann werden die mit Luft aufgesaugt und dann kann man übers Wasser rennen. Auch das finde ich irgendwie verrückt, dass man sich mit freiwillig in so ein Ding reinsperren lässt, aber es scheint irgendwie eine ganz, ganz arg große Faszination zu haben. Genau, das ist jetzt in Hamburg, von daher alles ein bisschen größer und mit Seil, falls man zu weit rausgerät. Genau. Ja, ich denke, ihr habt es im Laufe der Lieder und auch im Laufe jetzt der letzten Bilder schon verstanden, um was es heute gehen soll. Ich habe euch nochmal ein Bild mitgebracht. Ich war im Winter, als ich noch kleiner war, in Südtirol und dieser Kirchturm hat es mir irgendwie sehr angetan. Da kann man tatsächlich, also das war ein Stausee und da kann man tatsächlich, wenn es zugefroren ist und wenn die Eisschicht dicht genug ist, bis zum Kirchturm hinlaufen und das besichtigen. Entschuldigung, ich habe irgendwo drauf geklickt. Genau. Und das finde ich irgendwie ziemlich faszinierend. Unter einem ist praktisch die Stadt. Super, danke. Und man selber läuft da irgendwie obendrauf rum und hofft, dass die Eisschicht wirklich dick genug ist und man bis dahin durchkommt. Ja. Ihr könnt es euch schon denken, um welche Bibelstelle oder um was für eine Geschichte es heute gehen wird. Aber ich möchte euch zuerst erzählen, wie es überhaupt dazu kam. Also Jesus und die Jünger waren unterwegs. Sie haben leider eine sehr traurige Nachricht gehört. Sie haben mitbekommen, dass Johannes der Täufer ermordet wurde und waren natürlich fix und fertig. Jesus wollte am liebsten erstmal alleine irgendwo hin, hat aber natürlich nicht geklappt, weil die Leute ja immer dicht ihm auf der Pelle gerückt sind und wussten, okay, der hat da und da sich angesiedelt, komm, wir bringen schnell mal alle Kranken, um die 5000 waren es dann insgesamt und dann noch Frauen und Kinder dazu. Also es war eine riesige Herde, die da hinter ihm hergezogen ist. Nichts mit mal in die Ruhe gehen, mal trauern, sich Gott zuwenden. Und Jesus hat es zugelassen, hat sich nochmal alle Kraft mit seinen Jüngern zusammengenommen, hat die Kranken geheilt. Dann ist das Wunder geschehen, wo 5000 auch satt wurden. Obwohl es eigentlich schon am Abend war und niemand so lang gedacht hat, dass das Ganze so lang geht und sich nicht um genügend Proviant gekümmert hat. Jesus hat sich drum gekümmert. Ja, und dann schickt Jesus seine Jünger los. Jesus sagt, geht ihr schon mal vor, ich brauche jetzt wirklich Zeit für mich. Ich muss jetzt alleine mit Gott sein und geht alleine auf den Berg. Ja, er hat ihnen gesagt, sie können schon mal losfahren über den See Genezareth und da so ein Boot nehmen, rüberfahren. Er kommt dann hinterher und hat so lange die anderen Leute nach Hause geschickt und ist eben alleine auf den Berg gegangen und es wurde dunkel. Ja, ich habe euch so ein ähnliches Boot mitgebracht. Genau. Diese Boote, könnte ich mir vorstellen, waren nicht immer so, wie man sich das bei uns jetzt vorstellt, so ein dicker Kahn, sondern das waren wahrscheinlich eher solche Boote aus Holz. Wenn mal was irgendwie leck war, dann wurde unten wieder was hingezimmert. Verschiedene Masten, verschiedene Seile, irgendwie so in etwa. Da haben sich also die Jünger auf den Weg gemacht, sind eingestiegen, wollten über den See Genezareth, das war ja das Ziel, das sollten sie machen. Und sie hatten wahrscheinlich einiges auch dabei, eben das, was sie sonst immer im Gepäck mit dabei haben. Und los ging die Fahrt. Und es wurde dunkel. Es wurde nicht nur dunkel, sondern es wurde auch ganz schön stürmisch. Ja, ich lese mal einen Teil von den Versen aus Matthäus 14, beginnend ab Vers 24 bis 28. Aus der Neues Leben-Übersetzung lese ich. Währenddessen hatte sich das Boot weit vom Ufer entfernt und war in schweren Seegang geraten, denn ein starker Wind war aufgekommen. Gegen 3 Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an, alles ist gut, sagte er, ich bin es, habt keine Angst. Da rief Petrus zu ihm, Herr, wenn du es wirklich bist, befehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Ja, bevor wir wirklich in die Geschichte reinsteigen, tiefer reingehen, dachte ich, ich erzähle ein bisschen, so wie ich vorhin von meinem Leben erzählt habe, auch ein bisschen was von Petrus Leben. Petrus ist schon wirklich eine Weile mit Gott unterwegs, mit Jesus unterwegs. Und als er Jesus kennenlernte, stand er mitten im Leben. Also er hatte einen Job, war jetzt vielleicht nicht die Elite, aber er hatte ein wirtschaftliches Auskommen mit seiner Fischerei. Er war verheiratet und war daher sozusagen ein ganz normaler Mensch und kommt uns deswegen auch, denke ich, ziemlich sympathisch vor. Jesus sagt dann, komm mit, werd mein Jünger. Und es steht in der Bibel, er ließ auch alles liegen. Aber er folgte ihm nicht nur nach und alles andere war ihm dann egal. Nee, er hat sich trotzdem immer noch um seine Familie gekümmert. Es gibt die Geschichte, wo Jesus die Schwiegermutter heilt. Er hat in Kapernaum, also direkt am See Genezareth, gewohnt. Und in der Bibel steht immer wieder, dass sie in das Haus in Kapernaum zurückreisen. Das heißt, es war so eine Art vielleicht Basislager für Jesus und die Jünger. Also er hat nicht einfach alles im Stich gelassen, ist losgezogen und gedacht, okay, das ist jetzt mein großes Abenteuer, sondern er war trotzdem noch verwurzelt. Trotzdem kennen wir ihn auch als Impulsiven. Er redet eher, bevor er nachdenkt. Gleichzeitig zweifelt er an seinen Fähigkeiten, hat aber auch die Bereitschaft, sämtliche verrückte Dinge spontan umzusetzen. Zum Beispiel dieses, ich gehe mal tagsüber fischen. Wenn es ihm jemand sagt, dann macht das halt. Jesus hat ihm den Namen zusätzlich noch gegeben auf Griechisch Petrus und auf Aramäisch Kephas. Das heißt so viel wie Fels oder ja, Festigkeit. So eine Zuverlässigkeit hat er in Petrus gesehen. Auch wenn er manchmal so ein bisschen aufbrausend und impulsiv war, wusste er trotzdem, irgendwie, so wie wir vorhin gehört haben, auf diesem Fels, da steht er drauf. Wenn er sich für was einsetzt, dann richtig. Und Jesus wusste, da ist was Solides, da ist was da, auf das kann ich bauen. Er hat auch gesagt, auf diesen Stein möchte ich meine Kirche bauen. Auf Petrus. Er sollte Menschen fischen, das war sein Auftrag. Er sollte Lämmer weiden und den Auftrag hat er sogar bekommen, obwohl er ihn davor auf übelste Art und Weise verraten hat. Er sollte seine Brüder stärken und das hat er auch gemacht. Er wurde praktisch Missionar neben Paulus, einer der Größten. Er war zuerst bei den Juden ziemlich aktiv tätig, dann auch bei den Samaritern und später auch bei allen Nichtjuden. Er hat bei vielen Bildern, wenn man auf irgendwie so alten Kirchen mal guckt und sieht, wie da die Apostel und die Jünger dargestellt werden, das ist jetzt in Basel, am Münster, und da ist oben der zweite von links, ist Petrus, da hat er einen Schlüssel, weil Jesus gesagt hat, er wird die Schlüssel zum Reich Gottes halten. Er wird praktisch die Menschen dorthin bringen und ja, sie ins ewige Leben hineinführen. Ich habe vorhin schon ein bisschen was von mir erzählt, aber trotzdem, ist die Geschichte von Petrus, auch wenn sie natürlich viel früher gespielt hat und natürlich auf eine ganz andere Art und Weise weiterging, ist es nicht ganz so abwegig, dass ich noch auf mich nochmal was sagen möchte, auf mich zu sprechen kommen. Auch ich sitze im Boot, auch ich möchte auf Reisen gehen. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe im Kinderheim gearbeitet, auch in Deutschland. Und irgendwann mal hat mich dann das Fernweh gepackt. Ich habe euch aufs Plätzchen sowas quadratisch Praktisches gelegt. Die Packung heißt tatsächlich Fernweh, deswegen habe ich es euch als Geschenk mitgebracht. Ja, mich hat Fernweh gepackt. Und zwar leider konnten das nicht ganz alle verstehen, warum ich unbedingt jetzt gehen will. Ich stand mitten im Leben, ich hatte einen guten Job, ich war in einem christlichen Kinderheim in der Gruppe mit dabei. Und trotzdem, ich war ein ganz normaler Mensch. Und mich hat es irgendwie trotzdem losgezogen. Ich war nie gut in Sprachen und trotzdem wollte ich nach Mittelamerika. Auch das konnten viele Leute nicht verstehen. Und zwar nach Haiti. Ich gehe ein bisschen näher hin. Haiti ist bei der Dominikanischen Republik die zweite Inselhälfte sozusagen. Ich sage immer der Peacefinger in der Karibik. Und zwar tatsächlich nur dieses Peace. Die Faust davon ist die Dominikanische Republik. Und Haiti ist auf der einen Seite gar nicht bekannt und auf der anderen Seite bekannt durch solche Bilder. Haiti hatte 2010 das starke Erdbeben mit 7,0. 300.000 Leute sind gestorben innerhalb von wenigen Sekunden. Und auch heute kann man noch solche oder andere ähnliche Häuser sehen. Vieles ist eingestürzt. Natürlich wird manches wieder aufgebaut, teilweise auch durch Organisationen. Dann kommt der Hurricane, der nächste, oder irgendwelche Unruhen. Also es ist wirklich ein gebeuteltes Land. Und wenn man dorthin zieht, auch ein sehr anderes Leben. Viele konnten es nicht verstehen, warum ich jetzt da so impulsiv bin, nur weil ich das gehört habe, dass da ein Erdbeben ist und dass da viele Kinder im Kinderheim sind. Heißt das ja noch lange nicht, dass man alle Zelte hier abbrechen muss und darüber fliegen muss. Viele haben auch gesagt, ja, wie machst du das? Bei Bosch, da würde man ja noch Gefahrenzulagen, was weiß ich, was alles kriegen und du gehst auf Spendenbasis, was soll das? Ist das jetzt irgendwie so, ich rette die Weltidealismus oder warum machst du das? Also ich habe sehr viel Gegenwind bekommen. Ja, warum ich mir das angetan habe, warum du dir manches antust. Wie sieht es bei dir aus? Wo ist bei dir Mut gefragt? Wo sitzt du eigentlich noch im Boot und gleichzeitig möchtest du aber raus? Wo ist Mut gefragt? Wo stehen Veränderungen an? Ich gehe weiter in der Geschichte und lese Vers 29, immer noch Matthäus 14. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, tatsächlich vom See Genezareth. Ich habe da 2013 meine Freundin besucht in Israel und bin dann auch zum See Genezareth hingefahren. Und ich mag das Bild total, das sieht so romantisch aus und so friedlich. Aber das ist nur die Art und Weise, wie ich das, die Perspektive gewählt habe oder das Objektiv, wie man ja beim Fotoapparat sagt. Weil in Wirklichkeit bin ich da alleine hingefahren und war sehr, sehr enttäuscht. Es hat gestunken, es war überall Chaos. Es war dreckig überall, sowohl bei der Fahrt schon, als auch dann dort vor Ort. Die Leute waren total unfreundlich mit mir als Touri umgegangen. Und es war überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. So das gemütliche Fischerdörfchen am See Genezareth, wo wahrscheinlich noch alle irgendwie gemütlich ihre Netze fischen, stopfen. Nee, es war einfach überhaupt nicht so. Aber ich habe gemerkt, dass wenn man die Perspektive verändert, dass man dann das sieht, was wirklich das Wahre ist. Auch bei Petrus war es so. Er ist wirklich ausgestiegen. Er hat die Perspektive verändert. Er hat nicht drauf geguckt, was die Jünger noch im Boot jetzt zu sagen haben. Die haben ihn vielleicht auch versucht aufzuhalten oder ihm gesagt, lass das mal besser, du bist wieder ganz schön übermütig, ganz schön verrückt. Er hat auch nicht auf das so drumherum geguckt, was da an tosenden Meeren war, sondern er hat sich auf Jesus konzentriert. Für mich war es seltsam, als ich da am See stand, das ist nicht so ein riesengroßer See, also er ist schon groß, aber er ist nicht riesig, riesig. Und mich hat es gewundert, warum so viele Geschichten von diesem See sprechen und immer gesprochen wird, dass es da ein riesen Unwetter gab und riesen Wellen. Und ich habe tatsächlich im Internet gefunden, dass es tatsächlich auf dem See Genezareth so sein kann. Der See Genezareth ist ein See, der 200 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Und dadurch ist es auch ein extrem kaltes Gewässer. Und drumherum sind überall Gebirge, unter anderem auch das Golangebirge. Und wenn dann praktisch die warme Luft, die israelitische Luft, sich aufwärmt über diesem Gebirge und dann über diesem See abfällt, dann gibt es da ganz starke Fallwinde. Und diese Fallwinde sind ganz arg tückisch und können plötzlich entstehen, spontan entstehen, eben durch diese unterschiedliche Temperatur der Lüfte. Und dadurch entstehen dann Wirbelstürme. Und die können wirklich meterhohe Wellen auch entstehen lassen auf diesem relativ kleinen See. Ja, zurück zu Petrus. Er guckt wirklich nur auf das, was vor ihm liegt, auf das, was Priorität hat, auf das, was aussagekräftig ist, und zwar Jesus. Sein Objektiv und seine Perspektive sind Jesus. Zurück zu dem Bild. Wir haben es vorhin schon gesehen. Wenn man sich so anguckt, das Erste, was man sieht, es ist kaputt, es wurde zerstört. Wahrscheinlich überlegt man sich auch, was für Leid damit zusammenhängt. Die ganzen Familien, die ihr Hab und Gut, ihr Dach über dem Kopf verloren haben. Es ist unbrauchbar geworden. Aber wenn man den Fokus ein bisschen anders legt, dann guckt mal weiter unten auf dieses Auto. Das Auto ist ein Pickup. Da können hinten Leute reinsitzen und meistens haben die Haitianer oben eben immer so eine Inschrift und auf dieser Inschrift steht eben Christ capab, Christus kann. Ja, Jesus kann. Jesus kann auch in so einem erdbebengebeutelten Gebiet was Gutes wirken. Jesus kann, auch wenn man vielleicht in diesem Haus nicht mehr wohnen kann, wirklich Wunder erwirken. Auch ich habe dran geglaubt, dass Jesus kann. Und bin deswegen tatsächlich aus meinem schwäbischen Dörfle ausgestiegen, aus meinem Boot, weil ich wusste, ich bin zwar derjenige, der aussteigt, aber ich bin nicht alleine. Da steht schon jemand lange auf dem Wasser. Da steht schon jemand und sagt, okay, dann komm. Komm mir entgegen. Ja, ich glaube, dass Jesus kann. Ich glaube, dass Jesus das Leben von solchen Kindern verändern kann, von diesen Kinderheimkindern in Haiti. Manche sind tatsächlich durchs Erdbeben dorthin gekommen, weil eben Eltern oder Familie gestorben ist oder weil sie nichts mehr hatten. Manche sind da, weil sie Waisenkinder sind, schon vorher oder nachher wurden. Manche sind da, weil die Eltern krank sind oder einfach schlichtweg zu viele Kinder haben, sich nicht ausreichend um das jeweils eigene Kind kümmern können. Manche sind da, weil die Eltern im Gefängnis sind oder psychisch krank. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, aber was auf jeden Fall die Grundlage ist, diese Kinder sind im Kinderheim. Ich glaube, dass Jesus kann, ich glaube, dass Jesus in den Herzen und in den Leben dieser Kinder einiges bewirken kann, dass er sie verändern kann, dass er sie begleitet und ja, sie prägen möchte. Und ich glaube auch, dass er mich dazu gebrauchen kann, auch wenn ich tatsächlich sprachlich gesehen überhaupt nicht so der Held bin. Zum Beispiel ist das schon das erste Wunder. Ich hatte echt immer sehr schlechte Noten, sowohl in Englisch, das habe ich gleich abgewählt, sobald ich konnte, auch in Französisch. Kreol geht mir sehr einfach von Lippen. Ich kann es nicht perfekt, natürlich nicht, hatte auch nie einen Sprachkurs, aber ich unterhalte mich dort. Alles, was ich spreche, ist Kreol. Und solche Dinge. Ich glaube, dass Gott kann, wenn er uns sendet. Wovon ich am allermeisten lernen kann, ist von den Haitianern selber, dass Jesus kann, dass Gott kann. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die in meinem allerersten Aufenthalt in Haiti passiert ist. Also dieses Erdbeben war am 12. Januar und jedes Jahr ist natürlich dann wieder dieser Jahrestag, wo man an die Opfer denkt, wo man in Gottesdienst geht. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir so einen Volkstrauertag hätten, wir würden uns ziemlich dunkel anziehen, wir würden hier still in diesen Gottesdienstraum reinlaufen, wir würden am besten nicht lachen oder sonst irgendwas machen, wir würden traurige Lieder singen oder vielleicht irgendwie, ja, Gott hält uns trotzdem fest, so in die Richtung. Als ich am 12. Januar 2014 in ein Gottesdienstgebäude reingekommen bin, war alles dekoriert mit bunten Luftballons, mit einem riesen Tamtam. Die Leute waren bunt gekleidet, sie waren fröhlich, es gab den lebendigen Lobpreis wie immer, sie haben getanzt, sie haben gejubelt, es gab einen Lobespsalm und ich saß da drin und dachte, boah, also ich war so beschämt, weil ich dachte, ja, sie sehen nicht, sie legen ihre Perspektive nicht auf das, was alles nicht mehr funktioniert, sondern sie legen ihre Perspektive darauf, dass Jesus kann, dass er sie hat gerettet hat, dass sie überleben durften und dass sie weiterhin mit ihm zusammen durchs Leben gehen dürfen. Ja, wo stehst du auf dem Wasser? Wo wirst du aufgefordert, deine Perspektive zu ändern? Oder ja, um was geht's wirklich? Wo ist die Perspektive in Wirklichkeit nicht du, sondern Jesus Christus? Wir wissen alle, dass die Geschichte nicht da aufhört. Das mag man natürlich immer gern, wenn am Schluss was Positives rauskommt. Nein, es gibt noch mal weitere drei Verse, die ich lesen möchte. Vers 30 bis 33. Immer noch in Matthäus 14. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Da beteten ihn die Jünger an. Du bist wirklich der Sohn Gottes, riefen sie. Ja, irgendwie auch nachvollziehbar. Auf der einen Seite hat er jetzt so sein Hoch erlebt, er ist ausgestiegen, er hat sich getraut, er war mutig, er hat seine Perspektive auf Jesus gelegt, aber um ihn herum tost einfach alles. Meterhohe Wellen, alles wackelt, alles rauscht, es ist übel, der Lärm. Es ist eigentlich nur nachvollziehbar, dass Petrus seinen Blick wegwendet und irgendwie doch ins Zweifeln kommt. Trotzdem kann man sich fragen, er ist jetzt schon so lange mit Jesus unterwegs, er hat Wunder erlebt, er war selber mit dabei und trotzdem checkt das nicht. Er hat einen kleinen Glauben, sagt Jesus. Oder warum hast du an mir gezweifelt? Petrus war, obwohl er am Ende bis zu 3000 Leute immer wieder mal aufs Neue bekehrt hat oder ja, ihnen erzählt hat, wer Jesus ist und sie ihm Jesus nachgefolgt sind, war trotzdem kein Vorzeigechrist. In der Geschichte hören wir, dass Jesus ihn hält, dass er ihn hochzieht. Ich denke, es war nicht so wie bei Michelangelo, die Hand, wo nur so ein Fingertappen. Ich glaube, es war die ganze Hand. Unser ehemaliger Pastor in der Gemeinde, der hat mal gesagt, wenn man sich nur so hält, kann man leicht abrutschen. Aber wenn beide Hände sich so halten und einer aus Versehen loslässt, der andere kann ihn immer noch hochziehen. Mit Mikrofon kann ich es jetzt schlecht zeigen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, so ein Halten war das. Selbst wenn Petrus losgelassen hat, weil er gesehen hat, okay, jetzt bin ich schon unter Wasser, ich habe wahrscheinlich schon Wasser geschluckt, ich habe wahrscheinlich noch mehr Angst, weil jetzt wird es wirklich übel um mich ausgehen. Und Jesus zieht ihn raus. Jesus hält ihn. Ich bin ehrlich, auch wenn es bei mir losgeht, auch ich habe sehr viele Wellen um mich herum. Letztes Jahr waren ziemlich viele Unruhen in Haiti. Ich habe viele Dinge gesehen, die man eigentlich in seinem Leben nicht sehen möchte. Klar, auch Corona in einem Land mitzuerleben. Ich meine, sie hatten dann aufgehört zu zählen nach 9000. Die Dominikanische Republik, die ja wirklich das gleiche Land bewohnt, eine Grenze macht ja Virus nichts aus, ist bei 129.000. Also irgendwas kann da ja nicht stimmen. Auch da fragt man sich natürlich, wie kann das alles funktionieren? Dann im kommenden Frühjahr werden Wahlen sein. Auch das bringt meistens wieder neue Unruhen mit sich. Wie soll das alles funktionieren? Dann, ich werde ausgesandt durch die Vereinigte Deutsche Missionshilfe. Das ist eine Missionshilfe, Leute, die praktisch Menschen mit ihrem Beruf aussenden ins Ausland. Aber die brauchen natürlich auch Geld, um mich überhaupt aussenden zu lassen. Und im Moment ist mein Kontostand noch nicht so voll, als dass ich morgen fliegen könnte. Von daher, das hat sich letzte Woche entschieden, dass ich eben jetzt im November nicht gehen kann, leider. Auch das ist so eine Welle, wo ich sehe, auf mich zukommen, keine Ahnung, werde ich im Dezember gehen oder erst im April? Ich habe keine Ahnung. Natürlich macht es mir Angst und auch wenn ich hier so nette Kärtchen habe und man mich Missionarin nennt, ich bin absolut kein Vorzeigechrist. Ich habe so viele Dinge, an denen ich zu arbeiten habe und wo ich mit Gott im Clinch stehe oder wo ich eben die Perspektive verliere, dass es eigentlich nicht um mich, um mein Ego, um meine Wünsche geht, sondern um Jesus Christus. Ja. Wo stehst du in der Geschichte? Klar, jetzt mit Corona natürlich, wird es auch hier erwähnt. Sind es die Riesenwellen, die dir Angst machen, die Krankheit an sich oder die Kurzarbeit oder wie soll das alles noch weitergehen? Vielleicht sind auch private hohe Wellen, die irgendwie über dich drüber schwappen oder so die prinzipiellen Sorgen um die Welt, der Weltfriede, der ganz schön schräg hängt oder Klimaerwerbung oder ich denke, da hat jeder so Dinge, wo man abgeleitet wird von dem eigentlichen Fokus auf Jesus. Am Schluss loben die Jünger Jesus. Sie wissen, okay, eigentlich hatte er doch alles im Griff, von Anfang bis zum Ende. Dieses Bild mag ich total gern und ich zeige es an jedem Ende meiner Vorträge. Und zwar ist es in Port-au-Prince, praktisch in der Hauptstadt von Haiti. Wenn man aus dem Flughafen rauskommt, kommt man auf so einen Kreisverkehr drauf. Man kann sich dann entweder für die Hauptstadtrichtung entscheiden oder abbiegen bei der Ausfahrt, wo man dann auf die Bundesstraße kommt und einmal in den Norden oder in den Süden fährt. Und da ist diese Weltkugel, auf dem Foto sieht man es jetzt nicht so gut, aber es ist eine Welt, die getragen wird von drei Händen. Und ich finde es so ein eindrückliches Bild, wenn man in Haiti reinfährt, das als allererstes zu sehen. Dieses Getragenwerden, dieses, Jesus ist da, Jesus hält uns, egal wo wir sind, ob wir in Deutschland sind, ob wir in Haiti sind oder sonst irgendwo auf der Welt, ob uns die Wellen drohen überzuschwappen oder nicht. Die Geschichte, die wir heute ein bisschen betrachtet haben oder ja, die ich euch erzählt habe oder vorgelesen habe, steht im Neuen Testament. Aber ich finde es ganz arg eindrücklich, dass sogar im Alten Testament schon sehr viele Verse über solche Geschichten oder solche Situationen stehen. Zum Beispiel im Psalm 69, Vers 2 steht, oder die folgenden Verse, rette mich, Gott, das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich versinke im tiefen Schlamm, meine Füße finden keinen Halt mehr. Die Strudel ziehen mich nach unten und die Fluten schlagen schon über mir zusammen. Ich habe mich heiser geschrien und bin völlig erschöpft. Der letzte Hoffnungsschimmer ist erloschen. Und dann in Vers 14 und folgende, ich aber bete zu dir, Herr. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der du mich erhören wirst. Antworte mir. Du hast so viel Gutes für mich bereit. Ich rechne fest mit deiner Hilfe. Ziehe mich aus dem Sumpf heraus, lass mich nicht versinken. Ziehe mich heraus aus dem reißenden Wasser. Und auch in Vers 93, Vers 3 und folgende. Die Fluten der Meere toben und tosen, sie brüllen ihr mächtiges Lied. Doch stärker als das Donnern gewaltiger Wasser, größer als die Wogen des Meeres, ist der Herr in der Höhe. Diese drei Hände, die die Welt halten, ist der Herr in der Höhe. Das, auf was wir unseren Fokus legen dürfen. Gott, Jesus und der Heilige Geist, sie drei sind bei uns mit dabei. Bei all unseren Abenteuern, die wir so zu wirken haben in unserem Leben, ob das der Nachbar ist, den wir ansprechen dürfen mal, oder ja jetzt in dieser besonderen Zeit jemandem eine Freude oder einen Gruß vorbeibringen. Es kann herausfordernd sein, es kann uns Angst machen, aber Jesus ist mit dabei, weil er uns erhören wird. Wir haben es vorhin in dem einen Lied gesungen, du bist König über Wind und Flut, mein Herz wird still, denn du bist gut. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir dafür, dass ja, wir zu dir kommen dürfen, dass wir, egal in welcher Lebenssituation, dich als unseren Herrn preisen dürfen. Ich danke dir, dass du mit so ganz normalen Menschen unterwegs bist, wie damals die Jünger und wie mich. Ich danke dir, dass du damals beim Petrus warst, dass du ihm den Mut geschenkt hast, auszusteigen, dass du ihn gerufen hast, was Großes zu erleben. Und ja, ich möchte dir aber auch danken, dass, obwohl er kein Vorzeigejünger war, dass als er gestolpert ist und untergegangen ist, dass du ihn gehalten hast und dass du ihn rausgezogen hast. Und ich danke dir, dass genau das Gleiche auch für uns erleben. Ich danke dir, dass du bei uns bist, dass du uns hältst, dass du uns trägst und führst, dass du, so wie wir vorhin gesungen haben, uns bergen möchtest und uns schützen möchtest. Ja, und dass wir still werden dürfen an deiner Seite, weil du da bist, weil du uns hältst, weil du mit uns Schritte vorwärts gehst, auch Unmögliches möglich machst, aber gleichzeitig auch, wenn wir ja ins Zweifeln kommen, ins Schleudern kommen, Angst bekommen, dass du uns rettest und uns rausholst. Dafür danke ich dir und ja, möchte dich loben und preisen. Amen. Es gibt ein Segenslied von Albert Frey, da heißt es auch, denn der Höchste, der dich sieht, ist auch das Tiefste, das dich trägt, über den Horizont hinaus. Du kannst nicht tiefer fallen als in seine starke Hand. Sie hält dich bei Sturm und Wind. Und das weiß ich, dass ich damit auch gemeint bin, dass Gott mich hält, auch in Sturm und Wind, auch wenn ich mir jetzt viele Gedanken mache, wie es weitergeht. Von daher, ich möchte noch einen kleinen Werbeblock einlegen. Ihr habt ja diese Kärtchen gesehen. Ich werde nicht alleine gehen. Ich werde eben mit dieser VDM gehen, mit der Vereinigten Deutschen Missionshilfe, und habe neben dieser organisatorischen Seite, die eben auch darauf achten, dass ich mit genügend Gehalt ausgesandt werde und genügend Versicherungen habe und all diese organisatorischen Dinge, eben auch noch die Gemeinde in Reutlingen als entsendete Gemeinde hinter mir und auch die Organisation, zu der ich praktisch gehen werde. Ich werde in Haiti im Kinderheim arbeiten, im Südwesten. Das ist ein Kinderheim direkt am Meer. Sie haben zurzeit 64 Kinder, haben auch eine Schule und auch eine Kirche auf dem Gelände mit dabei. Zur Schule kommen noch zusätzlich zu den 64 Kindern nochmal 250 Kinder von außerhalb. Also es ist ein relativ großes Gelände und eine relativ große Sache. Und ich darf dort eben ausreisen als Sozialpädagogin, darf dort hingehen und ja, den Erziehern, den Mitarbeitern ein bisschen zur Hand gehen, was genau so die Schwerpunkte werden. Das sieht man dann, wenn ich vor Ort bin. Aber ich werde auf jeden Fall sowohl in Freizeitbeschäftigung als auch in der Förderung oder der Unterstützung der Erzieher mit dabei sein. Ja, aber das geht eben nicht ganz alleine. Die VDM ist auch ein Werk, das einfach nur auf Spenden basiert. Und um mich eben mit einem ganz normalen Gehalt aussenden zu können, also mit ganz normalem Gehalt bedeutet Mindestlohn in Deutschland, sollte mir was passieren, soll mir auch die Mindestförderung zustehen. Das ist Ihnen sehr wichtig. Genau, dazu brauche ich natürlich Leute, die mit mir im Boot sitzen. Bei der VDM kann man sich entweder, wenn man interessiert ist, meine Rundbriefe zu bekommen oder eben Gebetsmails oder eben auch tatsächlich sich finanziell engagieren möchte, kann man sich entweder mit dieser zweiten Seite, mit dieser Kontaktkarte anmelden. Man kann nicht mehr einfach so sagen, Simone, bitte schick mir deinen Rundbrief, wegen Datenschutz darf ich das nicht. Ihr müsst praktisch selbst initiativ werden. Oder ihr macht es im Internet, auch die Adresse steht auf dem Kärtchen drauf. Ihr kommt dann auf diese Seite, da steht, ich interessiere mich für die Arbeit von Simone Klump. Da scrollt ihr dann hoch und da kommt dann eben, was ihr machen wollt. Wollt ihr beten und Finanzen? Da müsst ihr dann alles eintragen, Adresse und so. Und solltet ihr eure E-Mail-Adresse angeben, ist nochmal ein Hindernis, dass man vielleicht doch nicht ganz ins System reinkommt, kriegt man nämlich in den folgenden 1 bis 2 Tagen eine E-Mail zugeschickt und die muss man dann nochmal rückbestätigen. Diese E-Mail heißt eben so, kommt von der Datenverarbeitung und man wird gebeten, den Kontakt nochmal zu verifizieren. Das heißt, man muss gucken, ob auch wirklich Simone Klump drin steht, ob eure Daten stimmen und ob ihr es wirklich wollt. Hintergrund ist der, dass es ja so Computer gibt, die sämtliche E-Mail-Adressen irgendwo einsammeln und irgendwo anders wieder ausspucken. Und die VDM möchte nicht jemanden Werbung schicken für den, der es gar nicht möchte, eben datenschutzgetreu. Und deswegen muss man dann nochmal auf dieses Blaue drauf mit Doppelklick und dann ist man drin im System. Genau. Aber es gibt ja nicht nur mich in Haiti, sondern eben auch die Kinder. Deswegen gehe ich ja eigentlich hin. Es gibt in diesem Kinderheim auch die Möglichkeit, Kinderpatenschaften zu übernehmen. Wir haben hier sogar jemanden, der eine Kinderpatenschaft hat. Das ist echt eine super Sache. So ein Kind kostet im Monat 100 Euro, aber man kann es sich aufteilen. Das heißt, Sie fangen an mit 25 Euro, dann hat ein Kind eben 4 Paten. Oder wenn ein Mensch auch 50 Euro zahlen möchte, dann gibt es eben nur 2 Paten und so weiter. Kann man sich ungefähr vorstellen. Da liegen hinten auf dem Tischchen eben auch die Flyer aus. Das hier ist eben die eine Möglichkeit, sich Informationen zu holen oder diese Broschüre hier, eben um Kinderpatenschaften anzunehmen. Hinten liegen auch noch Informationen zu meiner Entsendeorganisation, zur VDM. Genau. Ich würde mich einfach sehr freuen, wenn wir gemeinsam ins Boot steigen, gemeinsam losrudern, gemeinsam unterwegs sein werden. Genau, das wäre eine super Sache. Dankeschön schon mal für all eure Unterstützung.